ARD.
So, Thomas, bevor wir anfangen, mach ich mal den hier. Ah, lecker. Ein Schluck Kaffee ist so ein bisschen Urlaub für die Geschmacksknospen, damit die nicht austrocknen. Und das ist ja auch wichtig, damit wir gleich in Ruhe, ja, schön 25 Minuten ungefähr sabbeln können.
So ist das.
Das ist der Plan, ne?
Ja, leichter Koffeinschub, der tut schon ganz gut, beziehungsweise trägt ja auch zur Entspannung bei im Garten.
Genau, Entspannung ist ja auch immer ein schönes Thema. Kann man dann auch im Urlaub machen. Mhm. Und damit stolper ich jetzt schon fast mit einer gelungenen Überleitung in das Thema heute. Denn das Thema des heutigen Tages ist den Garten auf den Urlaub vorbereiten. Und damit meine ich jetzt nicht Sonnenliege raus, Pool aufbauen, sondern eher, wie schafft man es, den Garten so vorzubereiten, dass man ohne schlechtes Gewissen 1 bis 2 Wochen in Urlaub fährt und dann nicht irgendwie in eine vertrocknete Wüste wiederkommt, wo nichts außer dem Unkraut stehen geblieben ist.
Genau. Wir reden jetzt natürlich nicht über Langzeiturlauber, die 3 Monate weg sind. Aber so 1-2 Wochen sollte man schon überbrücken können oder unsere Pflanzen. Darum geht's heute.
Genau, und wir, die darüber schnacken, das sind in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich Samir Schauki, meine grüne Urlaubsseele, hätte ich bald gesagt. Nein, natürlich nur im Garten.
Ja, das ist sehr schön, bin ich auf jeden Fall dabei. Und wir, das ist im grünen Bereich der NDR Garten-Podcast. Und wir sind 2 Teams mit einem Ziel.
Genau, euch mit jeder Menge Tipps und Ideen zu versorgen, mit Inspiration, egal ob ihr Gartenneulinge seid, Fensterbrettpflanzer oder auch Balkonprofis. Damit bei euch einfach alles im grünen Bereich ist, versorgen wir euch jede Woche mit einer neuen Folge unseres Podcasts in der ARD Audiothek.
Ach Thomas, das geht hier schon so locker flockig von den Lippen, man merkt schon gar nicht mehr. Das ist jetzt aber schon so, fünfte Folge?
Ich meine ja, ne? Wir kommen ja jetzt zum absoluten Höhepunkt des Gartenjahrs. Nein, das kann man nicht sagen. Urlaub ist immer schön, aber im Garten den Urlaub zu genießen, natürlich auch schön, aber wir sind ja schon mitten in der schönsten Jahreszeit, kann man sagen.
Oder auch auf Balkonien, kann man auch machen, das ist ganz toll. Aber Thomas, dann liefer uns doch schon mal eine kleine Einschätzung, welche Pflanzen oder Beete sind denn besonders gefährdet und welche nicht? Also wenn ich mich hier jetzt mal umschaue, die Erdbeeren sind ja eh fast durch. Ich glaube, die kann man dann für einen Urlaub fast ignorieren, weil wir haben ja auch, das muss man ja dazu sagen, in Schleswig-Holstein fangen die Sommerferien ja in knapp 3-4 Wochen an. Mhm. Ende Juli ist es soweit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Rosen gucke oder auch andere schöne Sträucher, welche muss ich da besonders betüdeln und welche sind da eher resistent?
Mhm. Also ich sag mal, die eben angesprochenen Rosen haben das relativ gut, weil sie ja doch tief wurzeln und aus tieferen Schichten das Wasser und die Nährstoffe aufnehmen können. Anders sieht's aus bei Pflanzen, die sehr große Blätter machen beispielsweise. Datura, Engelstrompetengewächse, Hortensien, die haben ja große Blätter. Oder ich denke auch mal im Gemüsegartenbereich weiter, Tomaten, Gurken, Kürbisse gehören dazu. Die verdunsten sehr viel Wasser über ihre Blätter, sind oftmals sehr, ja, begierig, hätte ich bald gesagt, brauchen sehr viel Wasser und auch Nährstoffe. Das sind Pflanzen, die einfach besonders betüdelt werden müssen, sonst haben wir nachher gar nichts mehr davon. Und das ist das Problem an der Sache, darum geht es speziell. Wir kümmern uns, ich sage immer, die Weicheipflanzen brauchen besonderes Betüdeln. Und da wollen wir uns heute mal drum kümmern.
Hortensie, der alte Säufer. So, schnacken wir gleich drüber.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Du hast ja jetzt gerade schon einiges aufgezählt. Und natürlich können wir jetzt nicht zu jedem von euch in den Garten gehen und sagen, ihr müsst das so und so machen. Von daher wird Thomas versuchen, uns so ein paar pauschale Tipps zu geben, wie wir den Garten darauf vorbereiten. Und ich glaube, der erste Tipp, den hast du mir ja schon gesagt, der ist eigentlich relativ easy, ne? Also da muss man ja eher was nicht machen, als was machen.
Und das ist eigentlich so, dass wir abwarten können. Wenn wir zum Beispiel eigentlich vorgehabt haben, etwas zu säen, denken wir mal an Radieschen, Spinat, Feldsalat, Rucola oder diverse Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch und Dill, dann würde ich sagen, nein, wartet ab, sät jetzt noch nicht. Kleine Pflanzen brauchen gute Pflege, sie müssen bewässert und zu einem späteren Zeitpunkt gedüngt werden. Darum würde ich sagen, das sind Arbeiten, die normalerweise jetzt anstehen würden, die man aber auch auf später verschieben kann. Dann kann man sich Petersilie, Schnittlauch und Dill auch im Töpfchen kaufen, beispielsweise beim Gärtner oder auf dem Wochenmarkt, und kann sich die dann einfach als größere Pflanze schon mal zu Gemüte führen, wenn man aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Also nichts machen, was man nicht betüddeln kann. Das würde ich sagen, ist auch schon mal nicht schlecht.
Dann hast du mir schon gesagt, die Platzwahl ist dann bei einigen Sachen besonders wichtig. Mhm. Natürlich kann man nicht jede Pflanze direkt in Schatten pflanzen, gerade wenn sie zum Beispiel Sonne braucht. Mhm. Aber du hast gesagt, man kann da trotzdem mit so ein bisschen arbeiten.
Richtig, wenn man Kübelpflanzen hat, in großen Kübeln befindliche Pflanzen. Jetzt bin ich wieder bei einer Engelstrompete zum Beispiel. Oder beispielsweise auch bei hochstämmigen Fuchsienstämmchen oder auch bei Pelargonien, das, was wir als Geranien bezeichnen, die im großen Kübel stehen. Die kann man sehr wohl nicht nur vollsonnig hinstellen, die überleben auch durchaus mal schattigere Plätzchen. Die zieht man einfach dahin, wo schattiger ist. Und da fühlen sie sich dann auch wohl. Wichtig ist, dass sie dann nicht mehr die ganze Zeit in der Sonne stehen. Das kriegt man ganz gut hin. Anders sieht es natürlich aus bei Pflanzen, die nicht mobil sind. Bei Balkonkästen kann man natürlich auch noch irgendwo schattig hinstellen. Die verkraften auch mal halbschattige Lagen. Aber das gilt für mobiles Grün. Aber da sollte man rechtzeitig dran denken. Und dann kriegt man das mit den Pflanzen schon mal gut in den Griff.
Ja, das klingt auf jeden Fall smart. Und du hast gesagt, das fand ich interessant, mhm, weil ich das so noch gar nicht kannte. Also so wie wir uns ja auch konditionieren können oder den Hund zum Beispiel, dass man sagt, Mensch, wenn du sitzt, dann gibt's das Frossen. So ähnlich kann man das mit Pflanzen machen.
Man sollte bei den Pflanzen daran denken, lieber zweimal die Woche intensiv wässert, als jeden Tag ein bisschen rumzupitchern. Dann verdunstet das Wasser, das bringt eigentlich gar nichts. Und wenn man gießt, sollte man das natürlich möglichst morgens machen, weil die Luft dann noch kühl ist und weniger Wasser verdunstet wird. Und man muss einfach auch daran denken, dass man auf jeden Fall nicht über Kopf einfach so gießt. Das heißt also mit der Gießkanne einfach überbrausen, sondern das Wasser sollte immer an die Wurzel rankommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gewöhnt man eben Pflanzen daran, dass sie tiefer wurzeln. Das gilt besonders für Gehölze, für Blütensträucher, die wir im Garten haben. Das gilt aber auch für viele Stauden, besonders auch für die, die tiefer wurzeln sollen. Und selbst der Rasen gewöhnt sich dran. Wenn man den oberflächennah wässert, dann wurzelt er nicht tief genug. Da kann man rechtzeitig dran denken, dass man ihn auch zwingt, tiefer zu wurzeln. Das nicht erst ein paar Tage vorher, sondern im Idealfall sollte man ein paar Wochen vorher mit diesen Maßnahmen der Urlaubsvorbereitung mit dem Konditionieren beginnen.
Das finde ich smart, dass das so geht. Im Prinzip ist ja das, dieses Erziehen eine ganz tolle Maßnahme, weil man damit ja wirklich einiges gut steuern kann. Mhm. Wo das aber nicht geht, ist mein Dauerfeind das Unkraut.
Da kann man aber zum Beispiel zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn man beispielsweise ein Beet hat, Gemüsebeet oder auch so ein großes Beet, wo noch was angelegt werden kann, wo Unkraut sich befindet, da kann man hacken, oberflächennah. Dadurch bekämpft man viele Unkräuter, zumindest einjährige Unkräuter. Man sorgt dafür, dass, und da gibt's ja den Tipp, wo man sagt, einmal hacken spart dreimal gießen. Durch diese Maßnahme, durch das oberflächliche Hacken vermindert man das aufsteigende Wasser, was nach oben verdunsten kann. Das aus tieferen Schichten einfach nach oben möchte. Und man sorgt dafür durch eine lockere Krume, dass das Wasser, was man gibt, gleichmäßig in der Oberbodenschicht aufgenommen werden kann. Das ist einfach eine tolle Sache. Samenunkräuter kann man so gut in den Griff kriegen. Wurzelunkräuter sollte man mit der Grabegabel aufnehmen. Dann hat man nämlich nicht das Problem, dass man die Rhizome durchstochen hat, Wurzelstücke, durch die sich noch besser diese Unkräuter verbreiten. Ich denke da zum Beispiel an Quäke. Und wenn man das gemacht hat, überlebt man nachher keine Überraschung, hat immer noch einen schönen Boden. Und man sollte natürlich auch immer dran denken, die Bodenstruktur zu verbessern, indem man organische Masse einarbeitet, ne? Kompost beispielsweise und nachher auch mit einer Mulchauflage dafür sorgt, dass das Wasser, was im Boden drin ist, nicht so schnell verdunstet. Rindenmulch ist geeignet, viele nehmen Grasschnitt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Mulchauflage, organische Masse in Beete reinzubringen, ist immer eine gute Sache.
Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal. Also das ist jetzt für unsere regelmäßigen Hörer keine komplette Überraschung. Da plädierst du ja sowieso immer für. Du hast mir aber trotzdem noch mehr Tipps quasi schon gesagt. Was reif ist, schon ernten. Also richtig. Ich kenne das ja, dass man, ja gut, beim Apfel zum Beispiel, dass man den schön lang hängen lässt, damit da noch mehr Zucker drin steht, dass er ein bisschen süßer wird. Ich kenne das aber auch zum Beispiel bei den Johannisbeeren. Die brauchen dann noch einen Ticken. die dann einfach, also solche Sachen einfach trotzdem dann schon ernten, wenn sie einen Reifestatus haben und dann halt nicht sagen, wir wollen warten, bis sie besonders süß werden?
Ja, ich meine, dann entfalten sie natürlich ihr besonderes Aroma. Der Reifezeitpunkt sollte schon optimal gewählt werden. Aber wenn sie noch ein bisschen frühreif sind, entfalten manche trotzdem schon ihr Aroma. Trotzdem ist es gut, rechtzeitig im Rahmen des Schnitts von Johannisbeeren dafür zu sorgen, dass man die Vegetationsfläche verkleinert. Zurückgeschnittene Pflanzen oder Gehölze haben dann weniger Blattmasse, verdunsten weniger. Das ist ja auch schon mal optimal. Und man kann dann zum Beispiel, Stichwort Johannisbeeren oder Stachelbeeren, die Früchte auf der Terrasse ernten, ohne dass man in der Hitze darunter liegen muss. Bringt schon eine ganze Menge. Anderes Beispiel. Ich gehe jetzt mal zu den Kräutern oder auch zu dem, was wir alle so lieben. Schnittlauch oder Petersilie. Die ist ja oftmals schon voll reif im Garten. Einfach radikal zurückschneiden und man kann sie wohl portioniert, sage ich dann immer, klein häckseln und zum Beispiel ja, in diese kleinen Eisschalen reinlegen. Eiswürfelfächer sind dafür gut geeignet. Die friert man einfach ein und freut sich dann nach dem Urlaub über die eingefrorenen Kräuter. Auch nicht schlecht, dann bestocken die sich wieder, treiben von unten neu durch. Wenn man aus dem Urlaub wieder da ist, hat man schöne nachgetriebene Kräuter. Das sind Beispiele aus dem Bereich des Beerenobstes und der Kräuter. Das kann man zu Hause ganz gut selber hinkriegen.
So, und dann für alle, die diese Sachen vielleicht nicht so gut machen können, gibt es ja dann noch, ich sag mal, die technische Variante, indem man Bewässerungssysteme verbaut. Das war ja früher was ganz Besonderes. Mittlerweile haben das, glaube ich, recht viele Leute, weil die smarten Sachen gehen natürlich immer weiter. Auf was muss man bei diesen Bewässerungssystemen achten? Also ich weiß noch, ganz, ganz früher bei uns im Garten in Berlin hatten wir so einen flachen, orangenen Schlauch mit ganz vielen Löchern drin, wo dann so kleine Strahlen rauskommen. Sowas wird ja heute gar nicht mehr gemacht. Da gibt es ja ganz andere Systeme. Was sind da so die Sachen, wo du sagst, darauf achten, wenn man sowas verbaut?
Genau, das waren diese porösen Schläuche, die es dann gab. Wir sollten darauf achten, dass wir keine sogenannten Überkopfsysteme verwenden. Also das sind Pflanzen, die von oben einfach ein bisschen pitchern.
Schläuche.
Und dann Schläuche, pardon. Die dann also quasi grob sprühen. Das fördert nämlich Krankheiten. Am besten geeignet sind diese sogenannten Tropfbewässerungssysteme, die die Profigärtner in ihrem Containersystem einsetzen. Beispielsweise Baumschulen. Die gibt's auch im smarten System für zu Hause. Das sind sozusagen Zeitschaltuhren. Und die werden dann mit Sensoren, die im Boden befindlich sind, gesteuert. Und dann gelangt das Wasser ganz gezielt an die Pflanzen und deren Wurzeln. Und die Oberfläche, die Bodenoberfläche, bleibt um die Pflanzen herum trocken. Tropfbewässerungssysteme gibt es auch für Kübelpflanzen. Das ist einfach zu installieren. Gibt es in den Gartenmärkten zu kaufen. Die sind gut durchdacht, abgeguckt von den Profigärtnern und funktionieren zu Hause richtig gut. Und das kann man auch übertragen, wenn man denn am Vorabend der Abreise nochmal sagt, ach, kann ich das auch mit der Gießkanne umsetzen? Kann man. Auch da sollte man, das haben wir schon mal gesagt, das Wasser ganz gezielt an die Wurzeln bringen und nie über die Blätter. Das fördert Pilzkrankheiten.
Das sind ja Gieß-Basics, die kann ja selbst ich mittlerweile. Also das habe ich ja schon bei dir gelernt. Jetzt wollen wir aber gleich mal darüber schnacken, wie es ist, wenn man das nicht rechtzeitig geschafft hat und die Pflanze schon vertrocknet ist.
Ja. Bonustipp.
Also, wir haben es verpeilt. Vielleicht ist es aber auch so passiert, wie es mir schon mal bei einer Hortensie passiert ist. Wir sind in Urlaub gefahren, die war in einem Topf, ist umgekippt. Ich kam zurück und kam an einen vertrockneten Strauch wieder. Und ich wollte die schon wegschmeißen, hab das dir noch gezeigt. Und da hattest du gesagt, nee, warte mal. Und dann kam von dir der ultimative Tipp dafür.
Genau. Oftmals hilft das, was ich ja in der Vergangenheit auch schon häufig gesagt habe und andere Menschen auch, hartes Herz und scharfe Schere. Also radikal zurückschneiden. Und dadurch hat man vielleicht das Glück, dass man die schlafenden Augen, das gefällt mir so gut, schlafenden Augen, Knospen wieder zum Austreiben bringt. Die sind meistens ganz tief unten an der Pflanze. Und wenn man den oberirdischen Teil oder viel davon, von diesen Trieben zurückschneidet, einfach auch mal gucken, mit dem Fingernagel kratzen. Wenn da alles braun vertrocknet ist, das sieht man meistens auch schon, ist da nichts mehr. Aber ganz unten, da sind diese regenerationsfreudigen Knospen, die in der Regel wieder aufblühen, im wahrsten Sinne des Wortes, austreiben, wenn man bis dahin die Pflanze doll zurückschneidet. Es gibt allerdings einen Punkt, den man nicht wieder gut machen kann. Der nennt sich permanente Welkepunkt. Wenn der überschritten war bei einer Pflanze, tot ist tot. Dann kann man sie auch nicht wieder aufwecken. Aber halbtot, dreivierteltot, das geht immer noch. Und von daher würde ich sagen, probiert's aus, schneidet die Pflanzen. Gerade für Gehölze gilt das, für Hortensien, selbst für bestimmte Rhododendren. Die sind hart im Nehmen. Für Rosen auch, die treiben wenn man Glück hat, von ganz unten wieder aus. Und wenn sie dann wieder gut mit Nährstoffen Wasser versorgt werden, freut man sich. In 90% der Fälle kann man dann Pflanzen wieder retten.
Ja, und da hat er recht. Also der Pflanzendefibrillator bei meiner Hortensie hat er gewirkt. Sie steht jetzt bei uns vor der Haustür und blüht wieder richtig schön. Also man kann das Glück haben, wenn sie halt schläft und nicht im Dauerschlaf ist.
Richtig, und Pflanzen können mehr ab, als man denkt.
Wenn ihr jetzt quasi schon in der kommenden Woche in Urlaub fahren wollt und verpeilt habt, diesen Podcast schon vor 3 Wochen zu hören und deshalb die vielen guten Maßnahmen, die Thomas vorher gesagt hat, nicht gehört habt, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, ich sag mal, on point vorbereitet zu sein. Und da bin ich jetzt mal eure abgearbeitete To-Do-List, indem ich Thomas jetzt einfach die Fragen stelle. Ich fahre morgen in Urlaub, es ist Sommer, wir haben schon ein bisschen Temperatur, die Sonne scheint. Mähe ich den Rasen vorher, damit weniger Fläche am Rasen ist, oder ist das was, wo du sagst, nee, lass das mal lieber bleiben?
Mähen ist okay, aber nicht zu kurz. Idealerweise um und bei 5 cm. Zu kurz bedeutet Stress für die Pflanze, einfach deshalb, weil der ganz kurz gemähte Rasen dann schneller austrocknen kann. Also um und bei 5 cm ist okay. Kürzer bedeutet Stress, weil der Rasen dann schneller Wasser verdunstet und durch die Sonnenaktivität einfach viel schneller verbrennt.
Lass ich den Rasen liegen oder sammle ich den auf?
Nach Möglichkeit sollte man ihn mit Mulchmäher behandeln und einfach auch ein bisschen Grasschnitt liegen lassen. Das bringt dann zusätzlich nochmal Feuchtigkeit in die Halme rein, in Anführungsstrichen. Nee, nicht in Anführungsstrichen. Das bringt dann nochmal ein bisschen organische Masse rein und hält die Feuchtigkeit länger.
So, check. Das mit dem Mulchen hattest du ja vorhin schon super erklärt. Ja. Das war toll. Ich glaube, Gehölz und Hecken hattest du schon gesagt, die schneiden wir, wenn möglich.
Genau. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die Hecken, falls das noch nicht passiert ist, Spirenhecken zum Beispiel, Potentillenhecken, die zu groß geboren sind, die verblüht sind, die kann man gerne nach dem Johannitag zurückschneiden. Wir wissen, der ist ja dann Ende Juni gewesen, Mitte Juni, ich glaube am 21. Juni. 24. Juni.
Das wäre mal das Spargelende.
Stimmt, also nach dem Johannitag sollte man auf jeden Fall nochmal Hecken schneiden, weil der Trieb, der dann kommt, nicht so stark ist. Und man hat einfach das große Glück, dass man dann auch nochmal einen buschigen, kompakten Wuchs erzielt, der bei den Hecken ja auch sehr, sehr schön ist. Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, dann hat man nämlich schöne, geschlossene, kompakte, neue Hecken, die vielleicht noch ein zweites Mal blühen. Da fallen mir übrigens auch nochmal Stauden ein. Wenn man die zurückschneidet, beispielsweise Katzenminze, Frauenmantel, dann hat man das Glück, dass man auch hier die Vegetationsfläche verkleinert, dass sie nicht zu viel verdunsten und dass sie dann nochmal zum Herbst hin, an den Herbst mag ich noch gar nicht denken, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ein zweites Mal gut durchblühen und durchtreiben. Auch das ist sehr sinnvoll.
Das heißt also Balkonpflanzen auch, also check. Jetzt schaue ich hier gerade auf die Rosen und sehe, dass da einige schon richtig schön offen sind, andere sind noch geschlossen. Und wenn ich genau hinschaue, sehe ich auch schon die ein oder andere Verblüte.
Genau.
Und da hattest du mir gesagt, da können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen was wegrationalisieren.
Richtig. Wenn wir nicht unbedingt Hagebutten haben wollen, kann man auch gerne mal die Rosen zurückschneiden. Es gibt ja ganz viele, die zum Herbst noch mal eine zweite Blüte durchschieben. Und was jetzt einfach schon ein bisschen unansehnlich ist, da kann man gerne auch stärker zurückschneiden. Das macht überhaupt nichts. Das verkraftet die Rose und man hat auch den Vorteil, dass man gleichzeitig Pilzkrankheiten bekämpft. Wir haben jetzt auch gerne mal Mehltau, Sternrosttau und Rosenrost in den oberen Bereichen der Rose. Und wenn man da zurückgeschnitten hat, hat man auch aus Pflanzenschutzgründen eine Menge Sinnvolles getan.
So, kann man sich auch aufteilen. Der eine packt die Urlaubskoffer und der andere kümmert sich um die Pflanzen. Dann gibt es natürlich immer ganz viele Tipps, was man machen kann. Das eine ist ja so der Klassiker, diese umgedrehte Plastikflasche. Das muss man gar nicht lange erläutern. Das kenne selbst ich. Man bohrt ein Loch in eine Plastikflasche, macht die mit Wasser voll. Also nicht zu großes Loch. Wie groß darf das maximal sein?
So um die 4 mm sind eigentlich okay.
Genau, dann und umdrehen und dann...
Genau, sondern ruhig 2-3 rein.
Ja gut, ich meine, wenn es weniger sind, dann hält das halt über einen längeren Zeitraum. Mhm. Das ist aber schon so alt, den Trick kennt jeder. Ollas sind das, glaube ich, ne? Das kennt mittlerweile auch schon fast jeder.
Genau, das sind, ich glaube, ich bin des Spanischen nicht mächtig. Diese Ollas sind einfach so poröse Gefäße, die das Wasser ganz langsam freisetzen, zielgerichtet abgeben, sodass die Pflanze dann quasi, die Dinger sehen auch noch schick aus, dass sie dann aber trotzdem Wasser bekommen über einen längeren Zeitraum. Und die werden dann eben um die Pflanzen drumherum eingegraben oder hingestellt. Das ist eine gute Sache.
Ja, Ollas ist richtig, hast du recht. Dabei habe ich sogar mal Spanisch gehabt. dann kann man in der Wohnung oder im Innenbereich, wenn man da die ein oder andere Pflanze hat, wo man sagt, das könnte ein kleines Weichei sein, wie du immer so sagst, dann schickt man die doch alle zusammen in die Badewanne, ne?
Kann man machen, Zimmerpflanzen ab in die Badewanne oder in die Spüle stellen. Das geht ganz gut und da halten die auch in der Regel ein bisschen durch. Das ist überhaupt kein Problem. Badewannen sind immer klasse. Das Becken oder auch das Spülbecken ein paar Zentimeter hoch mit Wasser füllen, Handtuch reinlegen, Pflanzen draufstellen, ohne Übertopf. Und dann halten die meisten Pflanzen auch über einen längeren Zeitraum durchaus durch. Ich denke da auch gerade, bitte auch nicht zu sehr wässern.
Wollte ich gerade fragen, gibt es auch welche, die Angst vor nassen Füßen haben?
Also totwässern ist auch nicht so schön. Beispielsweise so dicklaubige Pflanzen. Bogenhanf, der braucht wenig Wasser, einmal kräftig gießen vor dem Urlaub und dann wird er das auch locker überleben.
Okay, Zimmerpflanzen, Badewanne, check. Mhm. Dann gibt es natürlich noch andere technische Hilfsmittel, wenn man zum Beispiel die Balkonpflanzen hat und sich sagt, da möchte ich kein Bewässerungssystem installieren, dann gibt es da eine Möglichkeit und zwar diese Blumenkästen mit einem Wasserspeicher.
Mhm. Ja, genau, da gibt es schon sehr ausgefeilte Systeme, die unterschiedlich funktionieren. Wasserreservoir haben die über einen Zeitraum von einigen Tagen, hält das dann auch. Da sind entweder so Fließmatten drin oder spezielle Granulate, die über einen längeren Zeitraum die Feuchtigkeit sinnvoll abgeben, ohne dass die Pflanze dann auch zu feuchte Füße bekommen würde. Das wäre nicht toll. Die sind klasse, gibt es im Fachhandel zu kaufen und sind mittlerweile auch so gut durchdacht, dass man da ganz prima mit klarkommt.
So, dann neben diesen Wasserkästen hast du noch einen schönen Tipp gehabt und zwar bezieht der sich auch auf die Kästen beziehungsweise auch auf das ein oder andere Beet und zwar, wenn man da was einbringt.
Ich habe zu Hause immer alte Spülschwämme, die ich noch gesammelt habe. So ein Tick von mir. Und die habe ich dann mal vollsaugen lassen, das mal ausprobiert. Ich habe noch nicht so moderne Balkonkästen oder Kübel. Und wenn die Pflanzen, die ich da drin habe, eingewachsen sind, das sind sie ja jetzt schon, so ein Wurzelgeflecht gebildet haben, dann nehme ich die komplett hoch, lege die feuchten Spülschwämme, die alten, drunter, die vollgesogen sind. Da reichen ein paar aus, drei Stück für so einen mittelgroßen Balkonkasten. Und dann stelle ich das Ganze wieder oben drauf, das eingewachsene Pflanzenmattensystem sozusagen. Und dann saugen die sich von unten voll. Das ist eine schöne Sache. Und da kann man auch auf jeden Fall, habe ich festgestellt, eine Woche mit überbrücken.
Wichtig ist da nur, keinen Stahlschwamm einsetzen.
So. Besser wäre es. Und ansonsten, Fließstoffe gibt es auch fertig zu kaufen. Das ist ja eigentlich nichts anderes als das System, was ein bisschen perfektioniert wurde, was die bestimmten Systemhersteller ja auch schon angeboten haben. Bei den Esse etwas besseren Balkonkastensystemen.
Aber ich glaube, damit kann man jetzt auch nicht den Langzeiturlaub, sondern auch wahrscheinlich maximal eine Woche oder sowas überbrücken, ne?
Richtig, sonst braucht man doch den netten Nachbarn. Das ist natürlich das, was man auf jeden Fall in erster Linie erstmal ins Auge fassen sollte. Aber ein paar Tage kann man da wunderbar mit überbrücken.
Der nette Nachbar ist ja sowieso eigentlich der beste Tipp. Da ist es, glaube ich, dann aber wichtig, dass man dem nicht nur sagt, hier wässer mal den Garten, sondern dass man da wahrscheinlich schon so zwei, drei Sachen mit an die Hand gibt, ne?
Genau.
Also zumindest den Schlauch schon mal hinlegen zum Beispiel.
Das wäre schon mal ganz nett, dass man die vollen Gießkannen irgendwo hinstellt. Und dass man auch einfach sagt, bitte, bitte nicht übergießen, totgießen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass man vielleicht ganz netterweise auch ein Goodie dazustellt, eine Flasche Wein, ein bisschen Flüssigdünger für den Gärtner selber. Das ist auch nicht das Schlechteste.
So einen kleinen Bewässerungsplan quasi. Erst die Pflanzen, dann den Hals.
So ist das. Und dass man da einfach auch rechtzeitig dran denkt und nicht erst einen Abend vor der Abreise.
Und von mir einen kleinen Bonustipp noch, wenn man eine vielleicht kompliziertere oder eine weicheiligere Zimmerpflanze hat, kann man auch beim Nachbarn abgeben, kann ja auch ein schöner Flirt-Trick sein, dass man darüber dann ein bisschen mehr in Kontakt kommt. Ich glaube, damit haben wir jetzt die On-Point-Vorbereitung abgeschlossen. Zack, der letzte Haken hier noch hinterm Blumenkasten. Mhm. Damit sollte jetzt eigentlich sowohl der kurzfristige als auch der langfristige Urlaub, quasi der Urlaub in weiter Ferne und der Urlaub direkt vor der Haustür, machbar sein. Aber das Schöne ist, du hast ja noch einen kleinen Besserwisser-Schnack für.
Garten besser wissen.
In dem Fall ist das besser wissen, etwas besser wissen und nicht machen.
Gar nicht erst großartig den Dünger kaufen, den man jetzt im Regal entdeckt hat. Weil man sich sagt, Mensch, mein Rasen, der könnte mal wieder so einen Schub gebrauchen. Nein, düngen bitte erst, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt. Und das gilt besonders für Rasen, das gilt auch für Gehölze und auch für Stauden. Wenn man jetzt einen mineralischen Dünger kaufen würde und einen Flüssigdünger einsetzt, die wirken ja sehr, sehr schnell, dann hat man natürlich enorme Wachstumsschübe. Man hat einen erhöhten Wasserbedarf der Pflanzen und in Trockenzeiten haben Pflanzen es einfach schwer, die zum Beispiel übermäßig mit Stickstoff versorgt waren, klarzukommen. Außerdem ziehen die sehr, sehr häufig die Blattläuse an, weil das Gewebe sehr weich ist und die Pflanzen sind anfälliger für Krankheiten. Von daher bitte, bitte auf keinen Fall zu schnell wirkende Dünger einsetzen. Das wäre vom Urlaub das Schlimmste, was man machen kann.
Und damit wären wir dann jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich kann euch noch mal kurz den Tipp geben. Schlagt doch mal einfach die Seite des NDR-Ratgeber auf, denn da gibt's tolle Artikel rund um das Thema. Zum Beispiel auch zu den Bewässerungssystemen, was Thomas vorhin schon angesprochen hat. Da gibt es den Artikel Bewässerungssysteme im Garten, was ist sinnvoll? Oder auch so überleben Pflanzen den Urlaub ohne Gießen. Da gibt's auch noch den Flaschentrick nochmal. Die Ojas gibt's da zu sehen. Also da ist einiges zu sehen. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, die könnt ihr uns ja natürlich noch sagen, weil wir haben noch die ein oder andere Folge vor dem Urlaub, dann könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben und zwar
an garten@ndr.de
und dann können entweder wir oder die Kollegen aus Niedersachsen die Folge beantworten und die geben uns jetzt auch schon mal einen kleinen Hinweis, was bei denen in der kommenden Woche ansteht.
Blüten kreisrund und so groß wie ein Handball oder flach wie ein Teller oder in Rispenform. So unterschiedlich blüht das Gehölz, um das es bei uns geht. Es ist die Hortensie. Früher galt die Pflanze doch bei einigen als altbacken, aber es gibt hippe neue Sorten, die ganz fantastisch den ganzen Sommer über durchblühen. Und schon mal ein kleiner Spoiler, wir verraten euch auch den Trick, wie blaublühende Hortensien, bei denen die Farbe dann doch so langsam nachlässt, ganz einfach wieder in Spur gebracht werden können.
Und diese Folge findet ihr jetzt schon in der ARD Audiothek. Gibt's auch als App für Smartphone, für Tablets. Könnt ihr also überall euch quasi ziehen und da dann schon mal reinhören. Da hört ihr im grünen Bereich nämlich immer eine Woche früher als hier. Eine Woche später gibt's das dann erst hier. Aber das ist ja in dem Fall fast schon zu spät. Also von daher lieber in die ARD Audiothek reinhören. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon durch. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und vielen Dank auch an dich, lieber Samir. Es war einfach eine perfekte Urlaubsvorbereitung mit dir. Mehr geht nicht.
Ja, und jetzt ist der Garten urlaubsreif. Jetzt fehlt nur noch das Urlaubsziel. Und wenn ihr da Inspiration braucht, dann kommt hier ein Tipp für euch, nämlich der Podcast zwischen Hamburg und Haiti. Da könnt ihr die Welt aus einer neuen Perspektive entdecken. Ist genau das Richtige für euch, denn da nehmen euch unsere Reporter vom NDR mit auf eine klangliche Weltreise und zeigen euch, wie Länder auf der ganzen Welt klingen und verraten euch dann auch, wie die Menschen dort leben. Also quasi, während euer Garten von uns im Urlaub quasi feucht gehalten wird, könnt ihr neue Inspiration sammeln.
Genau, und außerdem verraten unsere Autorinnen und Autoren die besten Tipps, um an neuen Orten spannende Erfahrungen und neue Perspektiven zu erleben. Zum Beispiel auf Fuerteventura. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Und jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Perfekt, um das Wochenende mit inspirierenden Reiseideen zu beginnen. Also reinhören und mitreisen. Mehr geht wirklich nicht.
Ja, und das klingt dann auch ein bisschen schöner als hier, wo bei den Nachbarn gerade gesägt wird. Aber auch das ist ja eine Tätigkeit, die man das ein oder andere Mal im Garten macht. Ja. So, und damit verabschieden wir uns von euch. Und da gibt es ja eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich raus mit euch in den Garten. Und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr gärtnert.